Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball, presented by Create Football.
Die Weltmeisterschaft in Katar ist in der dritten von 4 Wochen sportlich und auch politisch ein enttäuschender Auftritt des DFB. Lass uns trotzdem mit den positiven Überraschungen beginnen. Mats, wie geht es dir?
Mir geht's gut soweit. Die Flut der Spiele, die lichtet sich so langsam. Es waren doch sehr, sehr intensive Wochen hier auch bei uns. Sehr viel geschaut, viel analysiert, immer wieder den TV-Experten und Kommentatoren etwas zugespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin schon froh, dass wir jetzt in der K.O.-Phase angelangt sind und man so ein bisschen mehr Qualität ja auch noch sieht in den nächsten Runden.
Das stimmt. Ihr habt da viele Kunden und die Qualität steigt auch. Lass uns doch dann mal mit den positiven Überraschungsteams beginnen. Allen voran die USA mit Trainer Greg Berhalter. Eine richtig gute Runde gespielt und jetzt auch nicht sang- und klanglos im Achtelfinale sich verabschiedet.
Genau, so ist es. Für uns ja schon ein bisschen überraschend gewesen. Wir haben ja in unserem großen WM-Podcast schon auch die USA als eines der Teams gesehen, die eventuell auch floppen können, gerade wenn dieser Pressing-Ansatz eben nicht aufgeht, auf den die USA ja stark aufgebaut ist. Aber die haben uns ja komplett begeistert. Und ja, ich finde insgesamt wirklich ein gutes bis sehr gutes Turnier gespielt, genau das umgesetzt, was man von ihnen erwarten konnte, mit sehr dynamischen Achtern, gerade auch Yunus Musa da zu nennen, den wir auch vor dem Turnier schon ein bisschen gecallt haben, hat wirklich eine herausragende Runde gespielt. Ja, im Endeffekt ausgeschieden, weil man auch ein Problem hatte im Sturm. Auch das war ja schon so ein bisschen abzusehen, dass man da nicht diesen einen Goalgetter hat, das auch ein Christian Pulisic leider nicht. Und deswegen musste man jetzt die Säge streichen, aber insgesamt, glaube ich, kann man mit der Leistung sehr zufrieden sein und ja, 2026 wird man darauf aufbauen wollen und wahrscheinlich schon nochmal eine Runde weiterkommen wollen.
Du sprichst 2026 an, Kanada ist da ja auch Gastgeber gemeinsam mit den USA und Mexiko und die Kanadier, die zählen für dich auch zu den positiven Überraschungen.
Absolut, ergebnistechnisch nicht wirklich umgesetzt bekommen, aber gerade spieltaktisch sehr interessant. Tatsächlich die Mannschaft in der Gruppenphase mit den meisten Teampressings, die drittmeisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte und dazu dieser ja unglaubliche Speed, den sie da vorne auf die Platte bringen mit einem Davies, mit einem Buchanan auf der rechten Seite, Jonathan David noch im Sturm. Also da kommt richtig, richtig Tempo ins Spiel rein, haben mir sehr gut gefallen. Im Endeffekt auch da so ein bisschen an der ja doch schwächeren Defensive gescheitert und auch mal wieder an der Effizienz, wie so einige Teams. Aber ich glaube auch da, Kanada für mich ein Team, das durchaus die Gruppenphase überstehen kann 2026.
Also da dürfen wir uns auf zumindest zwei von drei sehr starken Gastgebern bei der WM 2026 freuen. Australien hat sich jetzt schon sehr gut präsentiert und ist erhobenen Hauptes dann ausgeschieden gegen eine technisch sehr starke argentinische Mannschaft.
Genau, und in der letzten Minute ja noch die Riesenchance gehabt zum Ausgleich, also das Spiel ganz lange offen gehalten, die Socceroos für uns auch eine Riesenüberraschung, habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, haben sich da ganz gut durchgekämpft durch die Gruppe und sind dieser Underdog-Rolle auch einfach sehr gerecht geworden, also gerade in den Spielen gegen Tunesien, gegen die Dänen hat man einfach diese Rolle angenommen, komplett sich aufs Kontern verlegt, gar nicht groß versucht mitzuspielen oder offensiv zu agieren und es ist ja komplett aufgegangen mit dem Matthew Leckie, der auch so gefühlt in der Form seines Lebens ist, hat man in der Bundesliga auch leider selten gesehen von ihm. Echt Wahnsinn, also Australien schon auch echt eine große Überraschung und ja, wie du sagst, erhobenen Hauptes ausgeschieden.
Ja, und die nächste Überraschung ist Marokko, hat sich auch in der Gruppenphase durchgesetzt. Was hat das Team von Walid Regragui richtig gemacht?
Ja, extrem aggressiv gegen den Ball. Also gerade dieses zentrale Mittelfeld, wo wir vorher noch ein paar Diskussionen hatten, Quirin und ich, über die Qualität, die auch da drin steckt, über Amrabat brauchen wir da nicht sprechen, der ja auch bei uns in der Elf des Turniers bisher gelandet ist, ganz, ganz stark performt im defensiven Mittelfeld, da wirklich alles abgeräumt, auch den Gegnern die Räume komplett verdichtet, wo ja selbst die Kroaten mit ihrem super Mittelfeld richtig Probleme hatten. Und ich bin immer sehr gespannt, ob sie auch den Spaniern jetzt Paroli bieten können. Ist für mich wirklich ein Team mit großer Überraschungsgefahr und ja auch eins der Teams, die wir schon vor einigen Monaten bei uns auf der Website vorgestellt haben als die Next Gen Nations, wo ja sowohl die USA als auch Marokko dabei waren, beide jetzt weitergekommen. Freut uns persönlich auch sehr, ist auch verdient. Und ich glaube, Marokko auf jeden Fall jetzt schon die Erwartungen übertroffen, nachdem man die Belgier ausschalten konnte.
Und da soll noch einmal jemand sagen, dass es sich nicht lohnen würde, auf den Kanälen von createfootball_com vorbeizuschauen. Ecuador und Tunesien sind nicht weitergekommen, nicht in die K.O.-Runde eingezogen, aber haben trotzdem guten Eindruck hinterlassen, Mats.
So ist es. Und das auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Ecuador ja sehr spielstark gewesen, viel auch durchs Zentrum angegriffen, haben sich viel zugetraut und unter anderem ja auch die Niederländer ziemlich an die Wand gespielt in dem Spiel, haben dort allerdings dann nur einen Punkt geholt und haben im Endeffekt ihr entscheidendes Spiel gegen den Senegal verloren. Aber auch Ecuador, eine ganz junge Mannschaft, ähnlich wie Marokko auch, die werden noch kommen. Und ich glaube schon, dass auch die 2026 eine gute Chance haben werden. Haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die Tunesier im letzten Spiel das Ding gezogen gegen Frankreich, zwar in der B-Besetzung, aber total gekämpft. Auch das haben wir im Podcast ja schon angesprochen, dass die alles reinhauen werden in dieses eine Spiel. Bei denen einfach sehr unglücklich, dass sie es gegen Australien nicht geschafft haben, das Spiel zu machen. Sonst wäre hier ein Weiterkommen auch total möglich gewesen. Hätte man sich belohnen können für den Aufwand. Also defensiv sehr kompakt gewesen, versucht wirklich zu verteidigen, was geht mit Mann und Maus. Auch da mit viel Leidenschaft gespielt, haben mir gut gefallen.
Was diese beiden Teams auszeichnet, ist auch eine klare Spielidee. Und das geht ja so ein bisschen den Teams, die enttäuscht haben, ab. Allen voran, und da sind wir jetzt bei unserem großen Problem, bei der deutschen Nationalmannschaft. Mats, was war denn jetzt eigentlich unsere Spielidee?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also zum einen haben wir sehr viel versucht, über Positionsangriffe ja uns durchzukombinieren, so im Stile von der spanischen Mannschaft, gleichzeitig aber auch immer mal wieder versucht umzuschalten, was gerade dann gegen die Spanier natürlich ein wichtiges Stilmittel war. Und im Endeffekt hat man nicht so richtig eine klare Linie gefunden. Man hat zwar geschafft, relativ viele Chancen zu kreieren, das war eigentlich alles im positiven Bereich, wurde jetzt auch vielfach berichtet, Deutschland die Mannschaft mit dem höchsten Expected Goals-Wert im ganzen Turnier, stark in diesem Bereich, aber defensiv halt auch leider viel zu anfällig. Also gerade da gibt es auch diese eine Statistik des XG per Shot Against. Das heißt, wie groß war denn die gegnerische Schussmöglichkeit, die man zugelassen hat? Und da waren nur 4 Mannschaften im Turnier schwächer als die Deutsche. Und da zählen so Mannschaften wie Costa Rica oder auch Katar dazu, die ja auch sehr, die auch einfach ausgeschieden sind, genau wie die deutsche Mannschaft auch. Also man hat es da nicht geschafft, wirklich die klaren gegnerischen Chancen zu unterbinden, und daran ist man im Endeffekt auch gescheitert, und da natürlich vor allem an den letzten 30 Minuten im ersten Spiel.
Das hört sich ganz klar nach fehlender Balance an. Wir könnten damit natürlich einen kompletten Podcast füllen, machen wir jetzt nicht, sondern gehen lieber weiter Richtung Belgien, und die Belgier, die werden mindestens genauso enttäuscht sein wie wir hier in Deutschland.
Vollkommen. Also die Mannschaft, die ja häufig auch als zu alt betitelt wurde, hat leider nicht das Gegenteil beweisen können. Also das ging ja schon im ersten Spiel los gegen die Kanadier, wo sie wirklich richtig viel Probleme hatten, selber auch zu Torchancen zu kommen, hatten im Grunde genommen nur diese eine, die sie auch genutzt haben. In dem Spiel war die Effizienz da, in den anderen beiden allerdings überhaupt nicht. Also gerade jetzt im entscheidenden Spiel gegen die Kroaten, wo Kroatien dann mit 2 blauen Augen rausgegangen ist aus der Partie, aber im Endeffekt weitergekommen, weil eben Romelu Lukaku seine Chancen nicht genutzt hat. Da waren genügend Möglichkeiten da. Sie haben es im Endeffekt nicht geschafft, diese Effizienz über 3 Spiele hinweg an den Tag zu legen, und auch spielerisch aus meiner Sicht wenig bis gar nicht überzeugt. Also da war viel mehr drin bei den Belgiern, aber man sieht hier schon diese Effizienz im Abschluss, ein riesen Thema bei den Teams, die wir jetzt hier bei den negativen Überraschungen dabei haben.
Genauso wie bei Uruguay und Dänemark, oder?
Ja, genau. Also gerade bei den Dänen auch sehr extrem. Die waren jetzt ja anders als bei der Euro, wo sie ja total überzeugt haben, waren sie hier einfach in vielen Spielen auch der Favorit. Und das tat der Mannschaft nicht gut, muss man jetzt rückblickend sagen. Gerade diese Spiele gegen Tunesien und auch gegen Australien, wo man schon reingeht mit dem Wissen, man wird hier mehr Ballbesitz haben, man wird die Spielkontrolle übernehmen und auch übernehmen müssen. Und damit kam die Mannschaft leider kaum zurecht. Also für mich auch fast schon ein bisschen unerklärlich. Ich habe Dänemark schon auch als Team gesehen, das sehr weit kommen kann bei dem Turnier. Dem sind sie leider komplett schuldig geblieben, was auch einfach
eine Stürmer-Thematik gibt. Ja, Spielermaterial fürs Ballbesitzspiel hat, außer vielleicht genau. Jetzt natürlich ein Stürmer.
Højbjerg, Eriksen, auch ein Sko Olsen kennt das aus Brügge, mit viel Ballbesitz umzugehen. Also da ja, gab es eigentlich genügend Spieler, aber auch, wie gesagt, im Sturm Riesenproblem. Jonas Wind nicht in Form nach seiner langen Verletzung. Cornelius schon die ganze Saison überhaupt nicht in Form. Reiner Targetman braucht Flanken, kriegt keine Flanken bei Dänemark. Braithwaite, der sich viel zwischen den Linien bewegt, aber auch kein klassischer Torjäger. Also das hat den Dänen hier schon gefehlt, was ihnen einfach bei der Euro ja, deutlich besser gelungen ist. Uruguay hingegen, die haben diese Stürmer, muss man ja sagen, mit einem Suarez, Cavani, David Nunez, auch ein Maxi Gomez, das sind ja alles wirklich sehr abschlussstarke Stürmer. Bei denen war hauptsächlich das Problem, dass sie im ersten Spiel auch mit angezogener Handbremse gespielt haben, gerade gegen die Südkoreaner, wo man es nicht geschafft hat, mehr Druck zu machen. Nach vorne hat da diesen einen Punkt sich teilen müssen. Aus meiner Sicht hätte man dieses Spiel zwingend gewinnen müssen, um in der Gruppe weiterzukommen, weil es da auch einfach sehr, sehr eng ist mit eben Ghana, die auch gute Chancen hatten aufs Weiterkommen und eben Südkorea. Ja, im Endeffekt wird man da auch sehr enttäuscht sein. Luis Suarez ist es auf jeden Fall, das dürfte nämlich seine letzte WM gewesen sein.
Hast du auch danach auf der Bank gesehen bei seiner Reaktion, das war ja dann auch wirklich eine Last-Minute-Entscheidung mit diesem späten Tor von Wang für Südkorea. Mats, ihr habt gemeinsam mit Sky eine Elf der Vorrunde veröffentlicht auf Instagram. Einfach mal bei createfootball.com vorbeischauen. Da gab es für mich ein paar überraschende Namen. Das mag ich ja auch so an euch, dass man da auch immer wieder mal auf neue Spieler stößt. Unter anderem den Innenverteidiger Strahinja Pavlovic, dann Sofian Amrabat von der Fiorentina, den kennt vielleicht schon der andere, Mohamed Kudus von Ajax Amsterdam, der wird schon mehr Leuten hier ein Begriff sein. Wen ich auch noch interessant fand, war Antoine Griezmann mit neuer Rolle auf der 8. Was sind so für dich die Spieler, wo du dann auch nach der Analyse selbst überrascht warst, dass die mit drin sind?
Ja, also ich glaube, wir können ja mal ruhig bei denen bleiben, die du angesprochen hast. Pavlovic für uns wirklich, ja, haben wir ganz stark gesehen. In der Luft wirklich eine Bank, hat 88% seiner Luftzweikämpfe gewonnen. Also da wirklich überragend stark gewesen, alles wegverteidigt und auch sehr viel mit nach vorne gemacht. Also immer wieder auch den progressiven Lauf gesucht, ähnlich wie das bei Deutschland auch Schlotterbeck versucht hat, was nicht immer so geglückt ist. Bei den Serben hat Pavlovic schon auch einige Bälle ins vordere Drittel getragen, sehr stark wirklich dabei gewesen und wird ja auch von vielen Topclubs inzwischen umgarnt. Auch noch sehr jung, spielt für RB Salzburg. Relativ komplett im Passspiel, nicht ganz so grandios, deswegen greift er auch häufig auf diesen Lauf zurück. Erinnert für mich so ein bisschen an Koulibaly in seinen Anfangsjahren, der auch viel versucht hat, per Dribbling Gegenspieler zu überspielen und sein Tempo einfach zu nutzen, um da schon mal ein, zwei Leute zu überspielen, um es dann eben mit dem Pass etwas einfacher zu haben. Ja, also den da auf jeden Fall mal auf der Liste haben, wobei man dazu sagen muss, in den Kommentaren haben wir auch häufig von Guardiol gelesen, der schon auch wirklich eine starke Gruppenphase gespielt hat. Also wie gesagt, man ist hier nun mal begrenzt auf 11 Leute und kann jetzt eben nicht auch noch den Spieler 12 und 13 mit reinnehmen, auch wenn natürlich auch weitere Spieler stark performt haben. Am Rabatt habe ich ja eben schon angesprochen.
Elf polarisiert ja immer. Genau, gerne immer, direkt immer. Weiter zu Kudus.
Genau. Amrabat haben wir schon angesprochen. Kudus bei Ghana eine Riesenrolle gespielt, auch immer wieder versucht, den Abschluss zu suchen aus der zweiten Reihe. Für mich der mit Abstand auffälligste Offensivakteur bei den Ghanaern, die auch sehr jung aufgestellt waren. Hat mir sehr viel Spaß bereitet und wird ja auch mit zig Teams in Verbindung gebracht. Und den dritten, du genannt hast, Griezmann, in seiner neuen Rolle so ein bisschen als Spielgestalter, als Zehner, überraschenderweise wirklich sehr gut funktioniert bisher. Also da sind wir schon auch alle bei Create Football sehr überrascht, unsere Analysten ebenfalls, weil wir es so stark gar nicht erwartet haben. Aber dieses Spiel aus der Tiefe heraus, das liegt Griezmann dann doch sehr. Und da kann er wirklich seine Offensivleute Mbappé und Giroud mit starken Vorlagen unterstützen. Ist der Spieler, der mit die meisten Chancen kreiert hat im bisherigen Turnierverlauf. Also Griezmann auf dieser Zehner zurückgezogenen Rolle, ja, auf jeden Fall eine Überlegung wert gewesen. Hat sich rentiert.
Und vor allen Dingen gegen den Ball dann sogar noch ein bisschen tiefer positioniert als Achter. Sehr diszipliniert. Ja. Das war's soweit. Erstmal von uns. Ich sag euch schon mal, dass ihr bitte stabil bleibt. Die WM natürlich auch kritisch verfolgt mit all dem, was da noch im Umfeld passiert. Vielleicht noch ein Take von dir zu den Viertelfinals. Niederlande, Argentinien oder Frankreich, England? Welchem Spiel schreibst du mehr, wie soll ich das sagen, spektakuläres Potenzial zu?
Ich glaube, letzteres. Also ich erwarte eigentlich bei Holland, Argentinien, dass sich die Niederländer, wie jetzt auch schon gegen die USA, relativ weit zurückziehen werden. Die werden den Argentiniern das Spiel überlassen, die werden aber auch nicht komplett in die Mausefalle reinrennen. Ich glaube, das wird auch ein Geduldsspiel werden. Frankreich gegen England dürfte ein bisschen offener werden, weil beide schon auch ihre größten Stärken schon in der Offensive haben. Und ich bin mal gespannt, ob Harry Maguire dann dem Druck standhält, wenn er wirklich jetzt mal gegen eine sehr starke Mannschaft auch offensiv spielt, weil bisher wurden die Engländer ja schon noch recht verschont. Also wenn man sich da die Gruppengegner anschaut und auch jetzt im Achtelfinale Senegal, bei allem Respekt, da kommt jetzt so die erste richtige Challenge auf sie zu. Da bin ich sehr gespannt, wie es die Engländer lösen werden, die bisher aber von der Leistung her schon mit die beste Mannschaft waren im Turnier.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.